Guten Morgen auch erstmal einmal von mir. Für alle die, die ich, oder besonders die ich heute noch nicht persönlich begrüßen konnte. Ja, wir haben es ja in der Einleitung ja schon so ein bisschen gehört, worum es heute geht. Wir haben ja am 31. hatten wir ja Reformationstag und dann haben wir, diesen Tag erinnern wir uns ja gerne immer an einen gewissen Menschen, sage ich jetzt mal, aus der Geschichte, dessen Leben und dessen Arbeit ich persönlich sehr schätze und ich das auch dann zum Anlass genommen habe, eine Predigt darauf vorzubereiten. Und zwar hatte Martin Luther vor 500 Jahren oder etwas über 500 Jahren die Reformation eingeleitet und ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist eigentlich daraus geworden? Klar wissen wir, was daraus geworden ist, aber was ist mit der Reformation geworden oder was ist aus der Reformation geworden? Ist sie schon vorbei? Ist sie fertig? Läuft die noch? Müssen wir da noch was tun? Und ja, ich bin dieser Frage mal nachgegangen. Habe dann mal in den Evangelien ein bisschen rumgelesen und geblättert. Und habe dann im Matthäus-Evangelium bin ich auf eine Stelle gestoßen, wo der Evangelist Matthäus darüber berichtet, davon, dass er Jünger aussendet in die Welt. Jesus hat ja praktisch, ich sag mal so, die Missionsbewegung ja gestartet, indem er ja seine Jünger praktisch rausgeschickt hat und sollten vom Glauben erzählen. Und Jesus hat ihnen auch praktische Tipps mit auf den Weg gegeben, wie sie sich verhalten sollen. Hat ihnen aber auch deutlich gemacht, dass es zu Schwierigkeiten kommen wird. Und auch wenn sie Angst haben mussten vor diesen Schwierigkeiten, hat er sie dazu ermutigt. Und hat er sie dazu ermutigt, sich trotzdem zu Gott zu bekennen. Als Predigttext habe ich mal rausgesucht aus Matthäus 10, die Verse 26 bis 33. Also wer mitlesen möchte, Matthäus 10, die Verse 26 bis 33. So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was euch im Finstern sage, das redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der die Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Soweit aus dem Text. Also ich möchte aus diesem Text drei Aspekte hervorheben. Und fangen wir mal mit dem ersten an, das Ringen um Wahrheit. Wahrheit ist heutzutage ein Thema, das im Alltag allzeit präsent ist. Dieser sogenannte Hype um diese Fake News, also bewusst gesetzte Falschmeldung, hört ihr tagtäglich davon. Das haben auch einige Prediger schon davon erzählt und es fällt das wieder auf, dass gerade in den sozialen Medien falsche Mitteilungen weitergegeben wird. Und so wissen wir nicht, stimmt das jetzt, was Donald Trump jetzt in die Öffentlichkeit getwittert hat, oder stimmt das eher, was seine Kongress oder die Kongressabgeordneten sagen, ist es wahr, dass beim Dieselskandal zum Beispiel VW-Manager wirklich nichts wussten oder sind genauso überrumpelt worden wie die ganzen Kunden oder wussten sie ganz genau, was sie da taten. Und wenn man sich so mal mit offenen Ohren in die Umgebung mal so reinhorcht, dann hört man immer wieder, denen da oben glaube ich sowieso nichts mehr. Und die Zeitungen schreiben eh, was sie wollen. Und das ist nicht nur etwas Neues oder etwas, was wir nur heute hatten. Das gab es vor 500 Jahren zu Zeiten Martins Luthers genauso. Johann Tetzel war zum Beispiel zumindest im Glaubenssinne einer der größten Verbreiter von Fake News, denn er war der damals erfolgreichste Verkäufer von sogenannten Ablassbriefen. Mit diesen Briefen konnte man Verwandte, Freunde, Kinder oder wer auch immer, die verstorben waren, konnte man aus dem Fegefeuer erretten. Das war in dem damaligen Verständnis sowas wie die Vorhölle, in der die Seele eine Zeit lang verbringen musste, bis die ganzen Untaten, die man zu Lebenszeiten auf der Erde verbracht hat, also die ganzen Sünden, die man begangen hat, gesühnt wurden. Also es war die sogenannte Läuterung, nannte man das damals. Und Johann Tetzel hat natürlich jetzt keine Wahrheiten aus der Bibel dafür benutzt, für seine Predigten, um die Leute dazu zu bringen, diese Ablassbriefe zu kaufen, sondern er hat natürlich die Wahrheit verdreht. Er hat natürlich Teile aus der Bibel genommen und hat sie dann praktisch für sich passend ausgelegt. Und so standen die Leute damals Schlange, um diese Ablassbriefe kaufen zu können. Damals hat man immer gesagt, wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das hat man dann immer gesagt, wenn dann praktisch die Münze in diesen Sammelkasten dann reinfiel. Und im Vatikan selber war es zu der Zeit auch nicht besser. Als Luther eine Wallfahrt dorthin unternommen hat. Eine Wallfahrt ist eine religiöse Reise. Ja, und dann ist er dann halt eben, und früher war es einfach so, jeder musste einmal in Rom gewesen sein, den Vatikan zu besuchen. Und als er dann da war, musste er feststellen, dass das Zentrum der damaligen Christenwelt eigentlich nur ein Riesenjahrmarkt war. Es wurden da auch natürlich jede Menge Ablassbriefe verkauft, es wurden Gebeine von Heiligen ausgestellt, die man dann gegen eine kleine Spende dann sehen durfte, und Prostitution gab es an jeder Ecke. Muss wirklich schlimm gewesen sein damals da. Und als Luther dann merkte, was da los war, kam ihm eine große Welle von Zweifel über ihn. Zweifel an die Richtigkeit des Weges seiner Kirche, die er damals angehörte. Da klingt es nahezu beruhigend, dass Jesus in diesen Bibelversen, die wir gerade gelesen haben, erklärt, nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts ist geheim, was man nicht wissen wird. Ja, ich sag ja, Jesus meinte in dem Moment natürlich den Glauben. Und die Jünger sollten ermutigt werden, dass sich am Ende, was sich auch am Ende des Tages zeigen wird, der Glaube an Jesus ist der richtige Weg zu Gott. Und Jesus lässt uns die Wahrheit über Gott erkennen. Jesus ermutigt diejenigen, die ihm nachfolgen wollen und dazu stehen, sich zu diesem Glauben zu bekennen, auch wenn es schwierig wird im Leben. Um solche Wahrheit in Glaubensfragen ging es auch dem Reformator Martin Luther damals, vor 500 Jahren. Er hat damals ja als Professor unter anderem ja auch in Wittenberg gearbeitet und hat sich natürlich dann als Vorbereitung intensiv in die Bibel eingearbeitet. Damals, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber damals war es nicht üblich, die Bibel zu lesen. Es durften wirklich nur ausgewählte Personen, nur Gelehrte. Und dadurch, dass er natürlich einen Lehrstuhl hatte, konnte Martin Luther die Bibel lesen und hat sie natürlich auch intensiv gelesen. Und musste dann aber auch feststellen, als er die Bibel las, es stimmte schlichtweg nicht das, was seine Kirche behauptete. Und Luther hatte dann den Drang verspürt, darüber zu diskutieren. Deswegen hat er diese 95 Thesen geschrieben und der Überlieferung nachzuurteilen, hat er sie an der Schlosskirche zu Wittenberg an der Tür angeschlagen. Vielleicht hat er die Thesen auch nur an irgendwelche Leute verschickt. Wir wissen es ja nicht genau, es gibt ja keine Beweisfotos oder YouTube-Videos von dem Moment. Aber ob er sie angeschlagen hat oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Eingeschlagen sind diese Thesen wie ein Blitz. Und im Vatikan hat man sich darüber empört, wie ein kleiner Professor aus Wittenberg, ein kleiner Mönch, es wagen kann, die große christliche Kirche anzuzweifeln. Und so wurde aus der Wahrheit einfach ganz schlicht und ergreifend eine Machtfrage. Luther erlebte eine ganze Menge Widerstände, das wissen wir aus der Geschichte, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, das, was er bereits gesagt hat, aufrechtzuerhalten oder sogar nachzulegen. Hat sich dann so Fragen gestellt, was jetzt mit dem Zölibat? Also sprich, dass Geistliche nicht heiraten dürfen und alleine leben müssen, weil er sagt ganz klar, und das kennen wir auch, in der Bibel ist darüber nichts zu finden. Oder wenn Christus immer mitten unter uns ist, so wie wir in den Evangelien lesen, wofür brauchen wir dann einen Vertreter auf Erden? Wofür brauchen wir dann einen Papst? Diese Frage hat er sich auch gestellt. Und warum sollte ein Leben in einem Kloster ein besseres Leben sein als draußen in der Welt, in den Familien, als Handwerker, als Kaufmann? Warum steht man dann besser vor Gott da, wenn man in einem Kloster lebt, als wenn man als Handwerker in der Welt arbeitet? Das waren also Fragen, die sich Luther gestellt hat und hat sich auch gefragt, wo steht das geschrieben? Und seine Nachforschungen in der Bibel ergaben nirgendwo. Und er hat natürlich mit solchen Fragen auch eine Auseinandersetzung angetreten mit der Kirche, mit Deutschland, mit ganz Europa. Vielleicht sogar auch die Welt. Ich weiß gar nicht, wie weit die Nachrichten damals gegangen sind. Martin Luther hatte damals viel Zweifel. Er hatte aber nicht Zweifel an Gott, er hatte auch nicht Zweifel an seinem Glauben, sondern er hatte nur Zweifel an seiner Kirche und an sich selbst. Es ist auch gar nicht so verkehrt, dass man mal was hinterfragt, dass man mal zweifelt. Denn wer zweifelt, wer hinterfragt, der macht sich auf der Suche, auf dem Weg zur Wahrheit. Und auch in der Bibel finden wir immer wieder Leute, die gezweifelt haben und trotzdem dort erwähnt werden. Ich habe mir dann als Beispiel mal die Geschichte von Gideon aus der Bibel rausgesucht. Er wird ja dort als israelischer Held dargestellt, was er auch zweifellos war. Aber als man ihn ernannte, kauerte er versteckt hinter einer Weinpresse, voller Angst und voller Zweifel. Er war negativ eingestellt und stellte alles in Frage. Man mag das auch vielleicht kritisch sehen, dass Gideon so beschrieben wurde, aber dadurch habe ich festgestellt, dass Menschen, die etwas in Frage stellen, nie etwas in Frage stellen, auch leicht beeinflussbar sind. Denn jemand, der nie was hinterfragt, der nie an irgendwas zweifelt, dem kann ich alles erzählen und er glaubt mir das. Und manchmal muss man da ja auch mal zweifeln. Manchmal muss man auch Dinge in Frage stellen. Und manchmal ist es so, dass Unsicherheit das Saatbeet ist, auf dem der Glaube wächst. Also wenn ihr heute gegen eure Zweifel ankämpft und echte Fragen habt, braucht ihr nicht in Panik geraten. Denn genau wie Martin Luther, der damals sich auch Fragen gestellt hat, bringt die Suche nach aufrichtiger Antwort euch in eine Situation, wo ihr Gott begegnen könnt und auch Antworten bekommt. Und aus diesen Antworten sprießt dann der Glaube. Luther lag daran, dass alle sich an diesem Streit und an die Wahrheit beteiligen können. Deswegen hat er sich damals auch die Arbeit gemacht, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, was viel Zeit gekostet hat und was nicht einfach war. Er hat auch dafür sich eingesetzt, dass Schulen für alle eingeführt werden, dass alle unterrichtet werden. In der damaligen Zeit musste man schon einen gewissen Stand haben, um eine Schule besuchen zu dürfen. Und damals durften nur Jungen in die Schule gehen. Für Mädchen war die Schule damals nicht erlaubt. Wahrheit ist ja kein Besitz, den ich persönlich habe und für mich beanspruchen kann, sondern Wahrheit ist etwas, was der Gemeinschaft gehört. Und Wahrheit ist auch etwas, worum man ringen sollte. Unsere evangelikale Gemeinde ist deshalb eine, in der nicht der Pastor oder eine Gemeindeleitung entscheidet, was richtig oder falsch ist. Nein, wir diskutieren darüber miteinander. Jeder und jeder hat das gleiche Stimmrecht und da kann es vorkommen, dass jemand auch mal aufsteht und sagt, ich sehe das anders. Das ist gut so und das ist auch wichtig so. Die Gemeinde ist bei uns keine Schweigende, sondern sie kann und darf sich daran beteiligen. Dafür machen wir ja die Gemeindeversammlungen und fragen euch auch, wenn es um wichtige Dinge geht, die zu entscheiden werden müssen. Das ist natürlich auch nicht immer gleich leicht auszuhalten. Und manchmal sitzt man vielleicht da und denkt, ja, vielleicht müsste jetzt mal jemand ein Machtwort sprechen. Es gibt hier so viele Meinungen, die man nicht ineinander kriegen kann. Und da muss mal einer ein echtes Basta sagen. Wahrheit aber klärt sich, indem ich mein Gewissen jederzeit neu an der Bibel orientiere. Und das war auch Luthers Grundsatz. Und so steht die Bibel. Die Bibel steht somit im Mittelpunkt unseres Glaubens und ist auch der Grund unseres Glaubens, weil daraus schöpfen wir ja auch das Wissen über unseren Glauben. Und so können wir jederzeit wieder neu mit Gott in den Dialog treten und darüber auch beten. In Jesu Leben ging es immer nur um die Wahrheit. Die Wahrheit, die ihm sein Vater für die ganze Menschheit mitgegeben hat. Was ist die Wahrheit? Es war auch eine berühmte Frage damals des römischen Statthalters Pontius Pilatus beim Verhör Jesu. Man hat sich ihm beschäftigt. Und stellt sich unmittelbar die Frage, dass was Pilatus mit dieser Frage zum Ausdruck bringen wollte, ist es ein echtes philosophisches Interesse gewesen oder wollte er lediglich eine zynische Reaktion auf die Worte Jesu in dem Gespräch oder das Gespräch damit einfach abwürgen? Aber selbst am Ende seiner Zeit ging es Jesu nur um die Wahrheit und es war ein wichtiges Thema in seiner Lebensgeschichte. Und somit kommen wir dann auch schon fast in eine Überleitung zum nächsten Punkt. Glaube fordert Bekenntnis. Selbstverständlich kennen wir alle das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer und an Jesus Christus. Aber das Glaubensbekenntnis ist mehr als nur ein paar Worte. Zum Glück haben wir dieses festes Bekenntnis, in dem ich mich hineinfallen lassen kann und das mich trägt, mich und alle Christen und Christinnen dieser Welt und auch über viele Zeiten hinweg. Aber manchmal reicht das halt einfach nicht. Und dies war so einmal ein Moment, in dem es um Glauben ging. Und da stellt man sich die Frage, was ist mein Glaube? Wie glaube ich? Was bedeutet Glauben für mich? Wie lebe ich ihn? Es gibt Momente, die ein persönliches Bekenntnis fordern, wo ich im Gebet auch Gott einfach frage, mache ich alles richtig oder wo möchtest du mich haben? Also was für ein Werkzeug möchtest du mich gebrauchen? Und das ist ja nicht nur für mich wichtig, sondern auch für mein Umfeld. Und es sollen ja auch keine immer wieder runtergerasselten Wahrheiten oder Weisheiten sein, sondern es sind ja ehrliche Bekenntnisse, die gefordert sind. Ohne große Schnörkel und ohne Verzierungen, sondern einfach gerade heraus. Was glaubst du? Diese Frage war eine entscheidende Frage der ersten Christen. Die hatten damals ja, anders als wir, heute keine alte Tradition, wo die darauf zurückgreifen konnten. Sie fingen ja erst neu damit an. Und Kritik, Anfeindung, Verfolgung gehörte damals ja zum allgemeinen Alltag der ersten Christen. Umso wichtiger ist es dann natürlich in solcher Situation, den Glauben zu bekennen, seine Merkmale zu benennen und diese dann auch weiterzuerzählen. Heute gibt es in Deutschland rein rechtlich eine große Freiheit in Sachen Glauben. Wir haben ja Glaubensfreiheit gesetzlich verankert und es fällt aber trotzdem manchmal schwer, Christen sich als Christ zu outen. Weil viele vielleicht auch glauben, ja, das ist mir vielleicht peinlich, wenn ich ihm das jetzt sage und ich weiß, was für eine Haltung mein Gegenüber hat und wenn ich ihm jetzt erzähle, dass ich Christ bin, ist mir das in dem Moment unangenehm. Und da sollte man sich natürlich fragen, ist das wirklich so, dass du einfach nur Angst hast, peinlich zu wirken? Oder hast du vielleicht sogar auch Zweifel an deinem Glauben? Hast du das nötig, sowas zu machen? Es gibt den einen oder anderen, der vielleicht dann gesagt kriegt, hey, wieso glaubst du an Gott? Wir haben doch die Naturwissenschaft, die erklärt doch jetzt alles, was wir an Fragen haben, was mit diesem Planeten zu tun hat und mit dem Weltall. Ja, klar, ein bisschen so Spiritualität ist ja wohl ganz toll. Boah, Gott ist auch okay. Ich muss aber jetzt nicht die Bibel lesen, um an Gott zu glauben. Ich muss jetzt auch nicht in eine Gemeinde gehen, um an Gott zu glauben. Das sind dann so Sachen, die man dann immer wieder dann hört. Und man zweifelt vielleicht dann in dem Moment, wenn man sowas hört, vielleicht ist man dann gerade erst frisch im Glauben und vielleicht noch nicht so fest und weiß noch nicht so viel. Und dann denkt man, ja, Mitglied sein in so einer Gemeinde, muss ich das jetzt wirklich? Und ja, dann fragt man sich dann, oder ich habe mich dann halt in dem Zusammenhang bei den Recherchen, wenn man sowas dann liest im Internet, dass es Menschen gibt, die sowas verbreiten und andere Leute ins Zweifeln bringen, habe ich mich natürlich gefragt, was hätte Martin Luther denn gesagt, wenn er dann heute hier noch wäre? Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil die Probleme von damals und heute sind natürlich sehr unterschiedlich. Er weiß natürlich nichts von Fracking, er kennt keine homosexuellen Lebenspartnerschaften und Embryoforschung hat er auch noch nie was von gehört, weil es es damals einfach noch nicht gab. Er hat davon keine Ahnung. Aber wenn er davon erfahren würde, ich bin mir sicher, er wäre schockiert. Er wäre schockiert darüber, wie wenig eigentlich vom Glauben die Rede ist in unserem Land heutzutage. Wettern würde er wahrscheinlich. Er war ja so, ja, von seiner Art her, von seinem Gemüt her so ein bisschen streitlustig und hat ja auch immer direkt rausgesagt, was er gedacht hat. Er würde vielleicht sagen sowas wie, macht's Maul auf, tretet fest auf. Das war so seine Ausdrucksweise damals, so weit das überliefert ist. Und er könnte es einfach nicht verstehen, warum wir manchmal so stumm sind, warum wir einfach dann in dem Moment nichts sagen, wo es was zu sagen gibt, wo wir über Lebensfragen nachdenken, statt, ich sag mal, den Glauben einfach laut aussprechen. Luther hat am Ende durch seine Arbeit die nicht nur die Kirchen, sondern die ganze Welt verändert. Aber es ging ihm nicht um Veränderung von irgendwelchen Institutionen oder von Menschen, sondern es ging ihm einfach nur um den Glauben, um nichts anderes. Und darum sollten alle Menschen ringen, um den Glauben. Das gilt natürlich umso mehr, als wir in einem Land leben, in dem jeder Mensch in Fragen des Glaubens frei ist. Ja, ich kriege das natürlich auch mit. Es findet ja auch hier in Deutschland, ist ja immer mehr die Rede davon, dass es immer stärkeren Antisemitismus gibt. Und das stellt natürlich dann auch manchmal Glaubensfreiheit in Frage, wenn man sowas hört. Und man zweifelt daran. Und ja, auch in Deutschland ist der Islam eher ein innerpolitisches Thema geworden und eher sogar schon ein Kampfthema. Und auch in diesem Land werden Muslime beschimpft, was sehr schlimm ist, wenn man jemand anders beschimpft, nur weil er an etwas glaubt. Und es stimmt auch, dass die Fragen immer wieder gestellt werden, wo Christen politisch stehen sollen in diesem Zusammenhang. Und auch wo sie politisch stehen sollen in Frage der Flüchtlingsfrage. Aber wir sollten uns da auf keine Seite stellen, sondern wir sollten einfach das Recht nutzen für uns, dass wir glauben können, was wir wollen. Und wir haben uns dafür entschieden, an Jesus Christus zu glauben, daran zu glauben, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und deshalb müssen wir für diese Freiheit auch kämpfen. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dürfen wir das doch nicht verstecken. Christen in Ägypten riskieren ihr Leben, wenn sie einen anderen Glauben einen Gottesdienst besuchen. Hindus in Indien versuchen Konvertiten oder Konversionen unter Strafe zu stellen, um Konvertiten zu verhaften und ins Gefängnis zu werfen. In Saudi-Arabien und dem Iran sind Christen für ihren Glauben mit dem Tode bedroht. Ihr kennt ja die Berichte alle von Open Doors und wir haben ja heute ja für die Gemeinde in Syrien gebetet, wo es auch nicht besser aussieht. Um es mal ganz direkt zu sagen, hier in diesem Land ist der christliche Glauben, den zu bekennen offen und einen Gottesdienst zu besuchen, ist keine Heldentat. Und somit sollten wir auch umso mehr ermutigt uns fühlen, es offen zu bekunden, auch wenn andere es vielleicht belächeln oder uns vielleicht sogar beleidigen mögen dafür. Ich gebe zu, dass mir das auch nicht immer leicht fällt. Auch manchmal sage ich nichts, wo ich eigentlich hätte was sagen sollen, weil mir das in dem Moment schwerfällt. Und ich habe auch schon häufig darum gebeten, in meine Gebete, dass Gott mir da auch viel mehr Mut schenken möchte. Und ich werde das auch weiterhin dafür bitten, wenn ich wieder in so einer Situation gerate. Im Grunde macht solch ein Vorgang klar, dass die Christen heute in Deutschland wissen, wo sie zu stehen haben. Das Volk Gottes hängt für uns nicht eben an der Herkunft oder an nationaler Identität oder an was auch immer zusammen, sondern wir sind ja alle Geschwister im Glauben. Egal, wo wir herkommen, egal, wo wir vorher waren, egal, wo wir nachher sein werden, wenn wir unterwegs sind. Es existiert halt eben eine große Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern auch über Grenzen hinweg. Ja, und dann kommen wir mal zu der Eingangsfrage. Was denn jetzt aus der Reformation ist, geht es da weiter? Und was sind die Themen heute bei der Reformation? Ohne Frage leben wir heutzutage in dem größten Wohlstand aller Zeiten in diesem Land. Bürger dieses Landes ging es noch nie in der Geschichte, solange dieses Land existiert, so gut wie uns heute. Und natürlich leben auch viele Christen im Wohlstand, keine Frage. Da kann es natürlich leicht geschehen, dass wir auch als Christ uns hinstellen, uns unsere Leistung anschauen und unseren Reichtum begutachten, den wir angesammelt haben. Und vielleicht dadurch auch sogar selbstzufrieden werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass alle Gute, was wir besitzen und was wir haben, auch die Unterkunft, täglich Kleidung, Nahrung, alles ist das Ergebnis von Gottes Handeln. Nichts anderes. Wir haben es nicht aufgrund unserer Intelligenz oder weil wir etwas Besonderes wären. Letzten Endes können wir uns nicht mit unseren eigenen Kraft oder Intelligenz oder Fähigkeiten brüsten. Wir können nur dastehen und bekennen, sieh dir an, was der Herr getan hat. Wenn wir im Wohlstand leben, dann sollten wir wissen, dass uns Gottes Hand und Arm dazu verholfen hat. Das gilt natürlich auch auf den Blick in die Zukunft. Wenn wir alles bekommen, was Gott uns für uns vorgesehen hat, dann nur durch die Kraft seines Geistes, die in unserem Leben wirkt, nicht durch unsere Kreativität, nicht durch unsere Kraft, unsere menschliche Natur, sondern allein durch die Kraft des Geistes. Schon vor 500 Jahren hat Martin Luther diese Erkenntnis erlangt. Nicht mit Geld kann man sich Seelenheil erlangen. In Gottes Gnade kann man nicht mit Geld erkaufen. Das heißt also, dass es schlichtweg falsch ist mit der klingenden Münze in dem Kasten. Luther hat für sich einen Weg gefunden, ein guter Christ zu sein. Aber wie ist es mit uns heute? Was macht uns zu einem guten Christen? Unterschwellig verrät mir diese Frage doch nur eins. Wer Christ ist, muss sich an Regeln halten. Und was soll ich als guter Christ und tun und wie viel? Ich habe mal ein bisschen in einigen Briefen gestöbert und habe dann festgestellt, dass der Apostel Paulus diese Frage offensichtlich ja, beziehungsweise ich wusste es ja schon vorher, habe das schon vorher gelesen, dass er diese Frage relativ schnell beantwortet. Seiner Ansicht nach ist Christ, wer an Jesus Christus glaubt. Das wissen wir alle und leben auch danach. Er hat mehrmals, an mehreren Stellen hat er betont, dass keine noch so gute Tat, die ich in meinem Leben tue, mich rettet. Als Christ muss ich nichts von mir aus tun, ich muss nur glauben. Ist es dann also egal, wie ich als Christ lebe? Dazu habe ich mal Jakobus als Beispiel rangezogen, weil Jakobus, habe ich den Eindruck, er scheint dazu widersprechen. Er hält ein Glauben ohne Werke, ohne Regeln, ohne praktische Taten für tot. Also müssen wir dann doch ackern und uns anstrengen, um errettet zu werden. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, beziehen sich beide auch noch, also Paulus und Jakobus, beide auf Abraham und führen beide ihn als Beispiel an. Da wundert es mich nicht, wenn ich die Geschichte über Martin Luther lese, dass er damals schon daran verzweifelte, Paulus und Jakobus übereinzubringen. Wer hat recht? Er hat sich die Frage gestellt, ob hier sich die Bibel widerspricht und ist dem Ganzen nachgegangen. Was bedeutet Christsein eigentlich und was hat es mit guten Taten auf sich? Und er hat sich die Zeit genommen, die Sache genauer anzuschauen. Und Paulus macht klar, dass jeder Mensch Vergebung braucht für seine Sünden, da niemand schuldlos ist. Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen und somit haben wir die Gnade erhalten, errettet zu werden. Diese Vergebung bekomme ich aber nicht dadurch, dass ich das Gesetz Mose einhalte, sondern deswegen, weil Jesus Christus, wie gesagt, ja am Kreuz gestorben ist. Wenn ich das glaube und für mich in Anspruch nehme, gehöre ich zu Gottes großer Familie. Allein aus Gnade werde ich errettet und nicht, weil ich irgendwas dafür getan hätte. Stellt sich mir natürlich die Frage, ob Jakobus dann Irrlehren verbreitet hat, aber auch da hat Luther damals festgestellt, mitnichten. Jakobus hat sich lediglich an eine andere Personengruppe gerichtet, und zwar als an denen, für die der Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist, einfach nur eine Aussage. Sie sprechen zwar vom Glauben, aber leben ihn nicht wirklich aus. Und daher spricht Jakobus in dem Zusammenhang mit von toten Glauben. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde erzählt hier, ihm geht es so schlecht, er hat nichts anzuziehen mehr, kann sich kein Essen mehr kaufen und erzählt euch das. Und ihr sagt dann, ja, danke, dass du mir das erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du bald was zu essen und was zum Anziehen findest. Das ist nicht im Sinne, gute Taten zu wirken, nur weil ich jemandem was Gutes wünsche. Sondern in dem Zusammenhang, wenn ich sowas höre, dann bin ich als Christ dazu verpflichtet, im Glaubenssinne dazu verpflichtet, ihm etwas zu essen und was zum Anziehen zu geben, ihm zu helfen. Und wenn ich jetzt aber es nicht schaffe, dem Glauben Taten folgen zu lassen, dann ist es wirklich so, wie Jakobus das beschreibt, dann spricht man vom toten Glauben. Erst das Vertrauen und die Liebe zu Jesus, dann folgt daraus die Taten. Diese Werke, die aus der Beziehung zu Gott resultieren, sind nichts, was ich aus mir heraus tue. Es sind die Werke, zu denen Gott mich durch den Heiligen Geist befähigt. Aber ich lese dazu auch gerne mal Hebräer 13, die Verse 20 und 21. Allein über Jakobus und die Verhaltensregeln könnte ich schon ein ganzes Predigtthema zusammenfassen. Deswegen schaut euch mal einfach mal in Hebräerbrief das mal genauer an. Gelernt haben wir in der heutigen Zeit ganz sicher, es gibt eine zunehmend multireligiöse Gesellschaft. Es geht ja darum, auch für jeden Einzelnen die Wahrheit zu bekennen. Die Wahrheit aber so zu bekennen, ohne den anderen in Frage zu stellen oder abzuerkennen, dass er für sich die Wahrheit gefunden hat. Wir sollten nur unseren Glauben in die Welt tragen und die Sicht von Gottes Liebe weitergeben, ohne andere Menschen dafür ihren Glauben zu kritisieren. Es liegt nicht in unserer Hand, sondern es liegt in Gottes Hand, über den Menschen zu urteilen. Und dadurch, dass wir unseren Glauben einfach nur weitergeben, ohne jemanden anders dafür in Anspruch zu nehmen, dass er seinen Weg verlassen muss oder ihn dazu zwingen, sein Leben zu verlassen, nur so können wir dann auch gemeinsam im Frieden leben. Nur so kann Frieden existieren. Wenn wir sagen, ich habe meine Wahrheit im Glauben gefunden, Jesus ist für mich der Weg zu Gott, aber ich respektiere, dass andere Menschen eine andere Wahrheit über Gott für sich erkennen oder auch ohne Gott leben. Und ich denke häufig, ja, wir können die als religiöse Menschen in Frieden miteinander leben. Gerade im Zusammenhang mit der Reformation, wir hatten ja 2017 war ja 500-Jahr-Feier und da gab es in Wittenberg natürlich auch eine große Feier. Es war auch eine Feier, die von vielen Christen besucht wurden, aus vielen verschiedenen Konfessionen. Es waren nicht nur Menschen aus der evangelischen Landeskirche da, sondern es war ein gemeinschaftliches Fest. Und alle haben an diesem Fest, das sogar aus internationalen Menschen bestand, aus internationalen Christen, aus allen möglichen Konfessionen, die haben es friedvoll miteinander gefeiert. Und das ist das, was auch heute noch, ich sag mal, bei allen, die sich daran erkennen kann, die Berichterstattung oder die sogar selber dabei waren, sich daran erinnern. So ist es damals den Menschen im Gedächtnis geblieben. Der Streit um die Wahrheit, das Ringen um das rechte Bekenntnis sind auch in unserer Zeit aktuell, das ist klar geworden. Aber das ist ja nicht belastend, sondern für die Gemeinden ist das doch ein Teil der Reformation, ein Teil des Christseins. Es gibt keine vorgefertigten, unhinterfragbaren Antworten der Gemeinde oder andere Obrigkeiten. Das hat Martin Luther gelehrt. Und jeder und jede darf nachlesen in der Bibel, mitdenken, sich beteiligen. Und das ist reformatisch. Man überdenke, dass es auch selbst in Deutschland lange Zeit verboten war, für jeden normalen Christenmenschen in der Bibel zu lesen. Mal davon abgesehen, dass viele auch damals gar kein Latein oder Altgriechisch konnten. Das heißt also, selbst wenn sie es gedurft hätten, sie hätten es ja gar nicht lesen können aufgrund des Bildungsstandes. Und genauso sich alle Gemeinden auch erneuern, indem sie nicht neue Regeln und Formen von oben erwarten, sondern einen Ort erproben, wie das Wort Gottes lebendig werden kann bei ihnen. Martin Luther hat mal gesagt, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Und das ist eine großartige Zusammenfassung der Lebenshaltung eines Christenmenschen bis heute, finde ich. Fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Wenn wir unser Glaubensleben heute reformieren, dann wohl auch dahin, dass es sichtbar wird. Also lasst uns die Reformation immer wieder feiern und diese Haltung zeigen. Das wird dann auch andere anstecken. Fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott. Amen.